Schön, dass ihr da seid. Ich dachte gerade beim Gebet irgendwie ja, auf Freude beim Auftun des Herzens. Ich habe Freude, meinen Mund aufzutun, weil ich glaube, dass Gott uns heute mit seinem Wort dienen möchte und beschenken möchte. Bei der Vorbereitung hat es mir ein paar Mal geflasht, wo ich dann unterbrechen musste, weil mich so die Liebe Gottes erfasst hat. Wenn wir jetzt in der Passionswoche wären, also vor 2000 Jahren, dann wäre jetzt gestern Abend das Abendmahl gewesen. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passa. Weiß jemand nicht, was das Passafest ist oder was da passiert ist oder was man da gefeiert hat? Seid ehrlich. Okay, ich sage es trotzdem nochmal. Beim Passafest hat man sich an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten erinnert. Und bevor Gott das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt hat, gab es diese Plagen, die letztlich den Pharao dazu gezwungen haben, Mose und das Volk gehen zu lassen. Und die letzte Plage war die Tötung der Erstgeburt. Und es ist interessant, dass das auch für die Israeliten galt. Auch bei den Israeliten wurde die Erstgeburt getötet. Es sei denn, sie haben dieses Passa-Lamm geschlachtet und haben dieses Blut genommen und haben es oben an den Türpfosten hingestrichen. Und dann heißt es, dass der Todesengel, als er durch Ägypten ging, das Blut gesehen hat und vorbeiging. Und darum geht es an Karfreitag. Es geht ums Blut. Und ich möchte mit euch einen Text lesen. Sorry, ich habe heute großen Bedarf an Taschentücher. Wenn jemand mich da versorgen kann, immer wieder ein bisschen, das ist gut. Wenn ihr das auch habt, bitte schämt euch nicht eurer Tränen. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, das ist so. Ich glaube, wenn wir nur ein bisschen da reingucken können, das flasht uns so, dass wir überhaupt gar keine Worte mehr finden und einfach nur noch unsere Herzen vor Gott ausstrecken und sagen, Gott, füll mich mit deiner Liebe. Und ich, das ist mein Wunsch, dass wir heute Morgen wirklich eine Das ist mein Wunsch heute Morgen, dass wir alle etwas von der Liebe Gottes empfangen und wirklich auch einen Blick kriegen. Ich habe heute Morgen gedacht, so, wir haben heute keinen Kindergottesdienst, es sind auch Kinder heute in der Predigt und ich habe gedacht, okay, wird es mir gelingen, irgendwie die Predigt so rüberzubringen, dass ihr Kinder es auch versteht. Und ich glaube auch, dass ihr es auch versteht. Aber ich glaube, es geht nicht nur ums Verstehen, dass ihr jetzt wisst, okay, 9 Uhr morgens, Jesus wird gekreuzigt, 12 Uhr kommt die Dunkelheit, am 15 Uhr schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er legt sein Leben nieder und irgendwann mal 18 Uhr wird er begraben. Es ist gut, wenn wir historische, ich sag mal, Zusammenhänge kennen, aber es geht mehr als um historische Zusammenhänge. Es geht um eine Offenbarung der Liebe Gottes. Und ich möchte einen Vers oder einen kleinen Abschnitt lesen aus Markus Kapitel 14, Vers 22 bis 24. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr das gern aufschlagen. Wurde, glaube ich, heute sogar schon zitiert. Markus 14, Vers 22. Bis 24. Da geht es darum, als Jesus mit seinen Jüngern zusammensaß und sie das Passamahl gefeiert haben, dass er sagt, und als sie aßen, mitten rein in den Abend, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, nehmt, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, mit dem Wein, dankte dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Gott ist ein Gott, der einen Bund schließt. Und es war nicht der erste Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Weiß jemand, welches der erste Bund war, den Gott ins Leben gerufen hat? Stichwort Regenbogen. Es war der Bund mit Noah, wo Gott gesagt hat: Ich werde nicht mehr eine Flut über diese Erde bringen, solange die Erde besteht. Sondern es wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze und so weiter. Hier sagt er: Trinkt aus diesem Kelch, das ist mein Blut, in dem der neue Bund besiegelt wird. Ein Bund wird besiegelt. Vielleicht könnt ihr damit nichts anfangen. Ein Bund, wenn ich einen Bund schließe mit dir, dann ist immer etwas da, mit dem ich diesen Bund besiegle. Ein König, der würde seinen Stempel nehmen oder sein Siegel, ja, seinen Siegelring aufdrücken. In der Geschäftswelt würde man einen Bund oder einen Vertrag oder unterschreiben mit unserer Unterschrift. Und genauso der Bund, den Jesus geschlossen hat oder Gott schließt mit den Menschen, hat auch ein Siegel. Etwas, was diesen Bund wirksam macht, rechtskräftig. Ja? Dass man sich wirklich darauf stellen kann, sagen kann: Gott, du hast einen Bund geschlossen, steh dazu. Und Gott steht zu seinem Bund. Und der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, das ist besiegelt mit seinem Blut. In der Hoffnung für alle Übersetzung, da heißt es, dass Jesus sagt: Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen geschlossen wird. Wenn es einen neuen Bund gibt, gab es auch einen alten, oder? Weiß jemand, wo der alte Bund geschlossen wurde? Weiß es jemand? Na, ein bisschen später. Bei den 10 Geboten, genau. Das war im Volk Israel, nachdem Gott das Volk aus Ägypten rausgeführt hat in die Wüste. Dann hat Gott einen Bund mit ihnen geschlossen. Und ich bräuchte mal den Flipchart, wenn mir den jemand mal kurz hinstellen könnte. Die Frage ist: Worin bestand denn der alte Bund? Oder was waren die Elemente? Was hat denn da alles dazugehört zu dem alten Bund? Du bist zu schnell. Könnt ihr das alles sehen? Also, ich probiere es mal aufzuschreiben. Also, ich schreibe groß: Alte Bund. So, also, was hast du gesagt? Gesetz. Also, das heißt, zum alten Bund gehörte ein Gesetz. Was gehört zum Gesetz dazu? Das waren die 10 Gebote. Ja, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Und auch eine ganze Reihe von Anweisungen. Ja, Spezifikation, Anleitung, wie man Gott begegnet, wie man in Gottesdienst feiert und so weiter. Also das Gesetz. Was noch? Opfer. Genau, das waren Opfertiere, Widder, Kälber, Lämmer. Genau. Und verbunden natürlich mit dem Opfer auch Blut. In Hebräer 9 heißt es, dass ohne das Vergießen von Blut keine Vergebung von Sünde stattfindet. Also das heißt, es musste Blut fließen. Nächstes, was gab es noch? Wartet kreativ. Zwei Sachen fehlen noch, was zum alten Bund dazugehört. Wir hatten die Opfer gebracht. Wir brauchen Priester. Also es gab die Priester, die quasi den täglichen Gottesdienst abgehalten haben. Das heißt, die täglichen Opfer gebracht haben. Die auch, ich sage mal, die Opfer der Personen, die dort ihr Taube, Lamm, was auch immer gebracht haben, geopfert haben. Und es gab den hohen Priester, der dann auch die Vergebung für das Volk erwirkt hat, einmal im Jahr. Okay, jetzt fehlt noch eins. Dennis, sag's. Tobi, der mit dem Bart. Wie nenne ich es jetzt? Ich nenne es mal ein Heiligtum. Also sprich, ein Ort der Begegnung. Ja, es war im Volk Israel ein Zelt aus Stoffen. Das Zelt wurde auch das Zelt der Begegnung genannt. Was war in dem Zelt ganz hinten drin? Und im Allerheiligsten? Und was war die Bundeslade? Was war auf der Bundeslade obendrauf? Und unter den Cherubim auf der Bundeslade? Der Thron oder der Stuhl der Gnade. Das war der Ort, wo Gott runtergekommen ist, als er in dieses Heiligtum kam. Ich habe schon gesagt, der Bund wurde besiegelt durch das Blut der Opfertiere. Das heißt, Gott hat einen Bund geschlossen und er wurde rechtskräftig, also wirksam, durch das Blut. Ohne Blut keine Vergebung der Sünde und Schuld. Ich möchte was lesen aus Hebräer 9. Da heißt es, so wurde auch schon der alte Bund erst rechtskräftig, nachdem er mit Blut besiegelt war, also als die Opfer geopfert wurden. Hebräer 9, Abvers 18. Jetzt kommt Vers 19. Als Mose dem Volk Israel alle Gebote des Gesetzes mitgeteilt hatte, so, das heißt, die mussten jetzt antreten, Gott hat ihnen alles, was er von Gott empfangen hat, hat er ihnen weitergegeben. Die 10 Gebote und auch die ganzen Anweisungen. Und als das stattgefunden hatte, nahm er das Blut von Kälbern und von Böcken, also Ziegenböcke, vermengte es mit Wasser und besprengte mit Hilfe von Ysopzweigen und roter Wolle das Gesetzbuch und das ganze Volk. Das heißt, alles, was damals für den alten Bund benötigt wurde, wurde mit Blut besprengt. Das Gesetzbuch, die Priester, das ganze Volk und auch das Heiligtum. Alle Geräte im Heiligtum. Kriegen wir zusammen, was für Geräte es dort gab im Heiligtum? Jetzt müsste man wieder helfen. Kriegen wir hin. Also, wenn man mal von oben guckt. So, da war ein Zaun. Okay? So, und in dem Zaun war das Zelt. So, wer durfte denn in das Zelt rein? Nur die Priester, die vom Haus Aaron. So, das Zelt war zweigeteilt. Ist eigentlich falsch. Das war zweigeteilt. Was war zwischen dem vorderen Teil und dem hinteren Teil? Ein ganz, 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 ganz dicker Vorhang. Das waren vielleicht in Wirklichkeit 30 Zentimeter, aber diese 30 Zentimeter, die waren symbolisch für einen undurchdringlichen Vorhang. Rein geistlich, von unserer Beziehung zu Gott her, war dieser Vorhang mega, mega dick. Wird man nachher sehen noch. So, was war hinten drin? Nehmen wir mal vorne. Wir fangen vorne an. Was war vor dem Zelt? Das war der Vorhof, genau. So, vor dem Zelt, da stand was Viereckiges, 3x3 Meter. Der Altar. Dort wurden die Brandopfer geopfert. So, was war dann dahinter noch? Das Becken. Genau. Ich habe so Gott gefragt, für was ist dieses Becken? Mir kam das Wort Buße. Erneuerung. Reinigung. So, was war in dem Heiligen drin? 3 Sachen. Genau hier war dieser, mal von der Seite dargestellt, dieser 7-armige Leuchter. Was war auf der rechten Seite? Ein Tisch mit Schaubroten. So, und was war noch drin? Der Räucheraltar. So, in diesem Bereich, da war jeden Tag der Gottesdienst. Das heißt, dort wurden Opfer dargebracht, Räucheropfer, die Brote wurden aufgelegt. Dieser Leuchter, der musste immer leuchten, der wurde jeden Tag wieder neu aufgesetzt, mit Öl gefüllt. So, und was war hinten drin? Da war die Bundeslade. Was drin war das? Lassen wir es mal weg. So, und auf dieser Bundeslade, da waren diese Cherubim und in der Mitte der Thron der Gnade. Das war der Ort, wo Gott gekommen ist, wenn sich diese Herrlichkeit und diese Gegenwart Gottes auf diese Stiftshütte herunter bewegt hat. Sichtbar nach außen durch diese Wolkensäule. Wo standen die Stiftshütte? Anfangs stand sie mittendrin. Es gab auch mal Zeit, da stand sie außen. Da hat sie Mose außen aufschlagen lassen, außerhalb des Lagers. Gottes Plan war, dass diese Bundeslade und diese Stiftshütte mittendrin steht. Mittendrin. Das heißt, zu jeder Seite drei Stämme des Volkes und die Bundeslade mittendrin, weil Gottes Ziel und Plan und Wunsch ist es, dass er mitten unter uns wohnt. Das war sein Wunsch. Und das Krasse ist, wir denken vielleicht heute mal so dieses Alte Testament, oh, das ist so viele Opfer und Gesetze. Und Leute, wegen jedem Firlefanz mussten die Opfer bringen. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass die auf einem Altar von 3x3 Meter so viele Opfer gebracht haben? Ich möchte euch mal was vorlesen, nur dass ihr mal ein bisschen ein Bild kriegt. 2. Chronik 15, Vers 10 bis 13. Und sie versammelten sich in Jerusalem im 3. Monat. Das war während der Herrschaft von dem König Asa. Und sie opferten dem Herrn an jenem Tag von der Beute, die sie mitgebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe. Als der Tempel eingeweiht wurde in Jerusalem vom Salomo, da heißt es, dass sie so viele Rinder und Schafe opferten, dass man sie wegen der Menge weder zählen noch berechnen konnte. Hey, da war Schlachtfest, das war wirklich da vorne. Da ging es richtig ab. Na hier. Ich habe ein Bild mitgebracht, kriegst du es auf? Genau. Mal, dass wir uns mal so vorstellen können, bildhaft, wie das aussieht. Ist jetzt der Flipchart ein bisschen daneben. Wir sehen hier vorne in der Mitte den Brandopferaltar. Und wir sehen auch hier, wie die Tiere gebracht werden zum Opfer. Hier Schafe, wahrscheinlich Ziege oder so hier, Rinder, die dann hier geopfert wurden. Da war immer Rush-Hour. Und wenn du rein werden wolltest, wenn deine Schuld dich geplagt hat, dann bist du dort hingegangen. Und wenn du, ich sag mal, vermögend warst, hast du ein Rind gebracht, wenn du, oder ein Lamm. Wenn du arm warst, hast du vielleicht eine Turteltaube gebracht. Und dann wurde geschlachtet und das Tier musste sterben. Wegen deiner Schuld, wegen meiner Schuld. Und dann hast du deine Schuld auf dieses Tier gelegt und dieses Tier wurde geopfert, stellvertretend. Wir sehen auch später, dass letztlich nur eine äußere Reinigung stattgefunden hat. Ich möchte nochmal darauf eingehen, was hat das den Volk Israel gebracht, dass sie diese Stiftshütte in ihrer Mitte hatten. Es gab vorher und auch nachher nichts Vergleichbares. Israel war bekannt dafür, dass es einen Gott hat, der mitten in ihrer Mitte wohnt. Das war unvorstellbar. Das haben sich andere Völker gewünscht, die mit Mühe Gott versucht haben, irgendwo näher zu kommen durch ihre Praktiken und Bemühungen und was auch immer, was alles. Das hätten sich die anderen Völker gewünscht. Und Gott hat es mit Israel gemacht. Das war das, was möglich war durch diese vielen Opfer. Durch das Einhalten all dieser Satzungen. Was haben sie erreicht? Dass Gott in ihrer Mitte gewohnt hat. Das war alles so unvollkommen, begrenzt, aber es war möglich. durch diesen Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und dann sagt Gott in 3. Mose 26, wenn ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote beachtet, dann werde ich. Und dann zählt er auf die ganzen Segnungen, die da kommen. Ich werde für deine Ernte sorgen, ich werde gucken, dass dein Nachwuchs gesund ist, dass ihr wachsen könnt, dass ihr gedeihen könnt, dass alles euch gelingt, was ihr tut. Und dann sagt er, ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, bei euch will ich leben, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Wisst ihr, das ist auch das, wofür der Mose gekämpft hat, als das Volk sich von Gott abgewendet hat. Er hat gesagt, Gott, dieses Volk ist nach deinem Namen benannt. Es gibt kein anderes Volk, was von sich sagen kann, dass Gott in seiner Mitte ist. Das ist das, was uns auszeichnet, das ist unser Markenzeichen. Und der Mose, der hat es verstanden, der hat gesagt, Gott, wenn du dich jetzt zurückziehst von diesem Volk, die Leute, die werden spotten über dich. Du hast einen Bund mit diesem Volk geschlossen. Und ihr Lieben, ich glaube, wir müssen wieder öfter uns auf diesen Bund beziehen und sagen, Gott, du hast einen Bund mit uns geschlossen. Halte diesen Bund. Gott hält diesen Bund. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass unsere Herzen wieder auf Gott hinausgerichtet sind und sagen, ja Gott, wir fokussieren uns wieder auf diesen Bund, den du mit uns geschlossen hast. Und der Mose, dem sein größtes Ringen um sein Volk war, dass diese Gegenwart Gottes nicht aus dem Volk rausgeht. Irgendwann musste er dieses Zelt der Begegnung außerhalb vom Lager aufbauen, weil das Volk Gott nicht in seiner Mitte haben wollte. 5. Mose 4. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen handelt in dem Land, in das ihr kommen werdet, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Wisst ihr, die ganzen Völker, die außen rum gelebt haben, die haben alle auf Israel geguckt. Und haben gesagt, hey, guck, was da passiert. Und solange die Gegenwart Gottes in ihrer Mitte war, da war Furcht über den Völkern außen rum. Und keiner konnte diesem Volk Israel widerstehen, keiner. Und dann sagen sie weiter, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk? Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr unser Gott es tut, so oft wir ihn anrufen? Und was war dieses Kernstück von diesem Bund, den Gott geschlossen hat? Es war das Blut. Jetzt hatte aber das Blut von den Opfertieren einen Nachteil. Was wurde denn mit dem Blut gemacht, wenn das Opfertier für meine Sünden geopfert wurde? Jetzt nimmt der Priester dieses Lamm und er schlachtet es. Und was wird mit dem Blut gemacht? Es wird gesprengt. Wisst ihr, was Sprengen ist? Ihr taucht eure Hand ein und macht so huscht, huscht, huscht. Und dann spritzt so Tropfen von Blut an euch dran. Das war die Reinigung im alten Bund. Und was ist mit unserem Herzen passiert? Nichts. Der alte Bund konnte die Herzen nicht verändern. Er hat eine äußere Reinigung gebracht, damit sie wieder ins Volk wieder durften, wenn sie sich unrein gemacht haben, dass sie wieder am Gottesdienst teilnehmen konnten. Äußere Dinge, äußere Reinigung, damit sie wieder gemäß diesem Gesetz, was sie bekommen hatten, wieder leben können. Aber es hat ihre Herzen nicht verändert. Deswegen habe ich jetzt auch diesen Umweg gebraucht über den alten Bund, damit wir den neuen Bund verstehen. Der alte Bund konnte nur äußerlich reinmachen. Damit du wieder mit den anderen wieder mitschwimmen kannst und wieder gemeinsam wieder zum Tempel gehen konntest, Teil der Gemeinschaft sein konntest, aber die Herzen, sie blieben unberührt. Und jetzt lass uns nochmal diesen Vers lesen, was wir am Anfang gelesen haben, wo Jesus sagt, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Der Hebräerbrief, der zeigt uns einige Dinge, die wir im Alten Testament gern überlesen oder vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen können. Nämlich eins davon ist, dass durch das Blut von Tieren, von Opfertieren, Kälbern, Böcken, Ziegen und so weiter, keine Vergebung der Sünden stattfinden kann. Der alte Bund konnte keine Sünden vergeben. Er konnte keine Herzen reinwaschen. Es war alles eine symbolisch im Glauben auf das, was mal kommen wird. Und Jesus, er sagt, nehmt diesen Kelch und trinkt. Dieser Kelch ist mein Blut. Was passiert im neuen Bund? Wir werden nicht besprengt, sondern wir trinken. Wir nehmen das Blut in uns auf und das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Unsere Herzen werden reingewaschen. Wir werden das auch sehen, dann auch durch eine entsprechende Bibelstelle. Hebräer 10, Abvers 1. Denn die Opfer der alten Ordnung, also des alten Bundes, konnten keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. No chance, keine Chance. Jahr für Jahr musste man erneut Opfer bringen. Niemand hätte mehr ein Opfer gebracht, wenn alle schon nach dem ersten Mal von ihren Sünden gereinigt worden wären. Dann hätte ja auch die Schuld ihr Gewissen nicht länger belastet. Stattdessen werden sie durch diese Opfer Jahr für Jahr aufs Neue an ihre Sünde und Schuld erinnert. Und das ist die Aufgabe des Gesetzes und die Aufgabe des alten Bundes, ist uns zu zeigen, dass wir Gott und einen Retter brauchen. Das Gesetz hat die Aufgabe, nicht uns zu retten, sondern uns unsere Schuld aufzuzeigen. Deswegen brauchen wir das Gesetz. Wir müssen erkennen, dass wir vor Gott verloren sind, dass wir einen Retter brauchen. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die das mega gut illustriert. Und es ist die Geschichte von David und Bathseba. Und David, seine Armee ist unterwegs im Kampf. Er ist zu Hause und er sieht in der Nachbarschaft eine Frau, deren Mann im Krieg ist. Und er will diese Frau zu seiner Frau haben. Und da kommt die Geschichte, er lässt ihren Mann rufen. In der Hoffnung, dass er auf dem Heimaturlaub mit ihr schläft. Damit vertuscht wird, dass er mit der Bathseba geschlafen hat. Und der Uriah, der sagt, nee, ich bin im Kampf, ich werde nicht mit meiner Frau schlafen. Und er geht wieder an die Front. Nur David hat ein Problem. Bald wird die Bathseba schwanger sein. Und der Uriah wird wissen, es ist nicht mein Kind. Was bleibt denn David übrig? Den Uriah umbringen zu lassen. Den einzigen Zeugen, der gegen ihn aussagen kann, umbringen zu lassen. Und so lässt er den Uriah an der Front umbringen, setzt ihn ganz vorne hin. Er fällt im Krieg. Jetzt ist er fein raus. Denkt er zumindest. Und dieses Kind wird geboren. Und Gott schickt den Propheten Nathan zum David und sagt, hey, ich möchte mal eine Geschichte erzählen. Und dann erzählt ihm diese Geschichte von dem einen, der ganz, ganz viele Lämmer hat und der hat Besuch und will seinem Gast ein gutes Essen vorsetzen. Und statt eins von seinen vielen Lämmer zu nehmen, geht er zu dem armen Mann, der ein einziges Lamm hat, nimmt dem das Lamm weg und bereitet es seinen Gästen zu. David wird wütend und Nathan sagt, und das bist du. Du hast alles, das ganze Königreich gehört dir. Und du hast dem Uriah umbringen lassen, um seine Frau zu bekommen. Und dem David, dem fällt es wie Schuppen von den Augen. Er sagt, Gott, ich habe gesündigt gegen dich. Wisst ihr, wir sind alle Sünder. Vielleicht ist es nicht die Bathseba, vielleicht sind es andere Dinge, vielleicht ist es deine Liebe zum Geld. oder deine Worte, die du über andere ausgesprochen hast. Ich glaube, wir müssen erkennen, dass wir alle vor Gott schuldig sind. Aber ich möchte euch jetzt zeigen, was dann passiert ist. Der David wird im Neuen Testament als ein Mann nach dem Herzen Gottes benannt. Und ich glaube, das hat auch Gründe. Er sagt nicht einfach nur, blöd, das ist dumm gelaufen, Gott, mach's wieder gut. Sondern ich glaube, der David, der hat erkannt, dass zwischen ihm und Gott dieser dicke Vorhang hängt. Und ich glaube, er hat zu Gott geschrien. Gott, ich werde erdrückt von meiner Schuld. Ich bin verloren, wenn du mich nicht rettest. Der David hatte erkannt, dass er einen Retter braucht und dass dieser Retter nicht ein Mensch sein kann. Dass es nicht seine besten Bemühungen sind, die ihn retten, sondern dass Gott übernatürlich eingreifen muss, indem er ihn rauszieht. Das ist Karfreitag. Gott hat diesen Retter gesandt, um uns aus unserer Sünde und Schuld rauszuziehen. Aber wir müssen zu dieser Erkenntnis kommen, dass wir einen Retter brauchen. Wenn wir diese Erkenntnis nicht bekommen, wir werden in unseren Sünden sterben. Das ursprüngliche Predigtthema hieß, ohne Tod kein Leben. Ohne den Tod von Jesus haben wir kein Leben. Aber genauso auch, ohne dass wir vor Gott kapitulieren, werden wir auch nicht zum Leben durchbrechen. Wisst ihr, ich habe, wo wir drüber gesprochen haben, wer predigt am Sonntag, wer predigt am Freitag? Da kam diese Frage auf, willst du über den Tod oder übers Leben predigen? Wisst ihr, wir brauchen diesen Karfreitag. Und als ich Kind war, ich habe ihn gehasst, den Karfreitag. Ich wollte den Tod nicht. Ich wollte leben. Ich glaube, wir wollen alle leben. Aber uns muss bewusst sein, ohne Tod kein Leben. Es musste einer sterben, damit wir Leben haben. Wisst ihr, Karfreitag war kein Unfall, war kein Justizskandal. Es war von Ewigkeit her geplant von Gott. Bevor Gott die Galaxien geschaffen hat, die Erde geschaffen hat, die Berge und das Meer geschaffen hat, stand dieser Plan bereits fest, dass Jesus als das Opferlamm an Karfreitag geopfert werden würde. Und Jesus hat gesagt, niemand kann mir mein Leben nehmen. Es sind nicht die Römer, die mich ans Kreuz schlagen und mir das Leben nehmen. Ich gebe mein Leben freiwillig. Und das heißt dann auch, als er ausgerufen hat, es ist vollbracht, sagt der Gott, Vater, ich gebe meinen Geist in deine Hände. Ich übergebe mein Leben. Ich bin bereit, es zu geben. Wir haben es heute am Anfang gehört vom Garten Gethsemane. Was war dieser Kampf im Garten Gethsemane? Dieser Kampf war, dass Jesus letztlich gesagt hat, Gott, ich bin bereit, mein Leben zu geben und dieses Passahlamm zu sein. Ich bin bereit, mein Leben zu opfern, damit die Menschen, die du mir anvertraut hast, gerettet werden. Und im Psalm 51, da schreibt David über sein Herz, als ihm bewusst geworden ist, dass er vor Gott schuldig geworden ist. Und er sagt, Gott, gegen dich, gegen deine Gebote habe ich gesündigt. Ich bin schuldig, ich bekenne mich schuldig vor dir. Aber dann sagt der Kipp, komm und reinige du mich. Ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du, Gott, im Recht, wenn du mich verurteilst. David, er wusste, das Urteil über ihn ist gerecht. Er hat gesündigt. Aber dann sagt er, nimm deinen Geist nicht von mir. Gott, wende dich nicht ab von mir. Dann bin ich verloren. Und dann sagt er hier, das finde ich so krass, ich brauche einen Retter. Gott, werde du mir zum Retter. Vers 16. Ich habe das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld. Gott, mein Retter. Ich frage mich, woher hatte er diese Offenbarung? David stand noch im alten Bund. Woher hatte David diese Offenbarung? Ich glaube, er hat schon Blick auf Jesus gehabt. Er war übrigens nicht der Einzige, der diesen Blick hatte. Micha in Micha 7 sagt, wo ist ein Gott wie du, der Sünde vergibt? Und der uns reinigt von unserer Sünde und Schuld. Jesaja hat es gesehen. Hesekiel hat es gesehen. David hatte Offenbarung über den kommenden Jesus, der dieses echte, wirksame, vollkommene Gotteslamm sein würde. Wisst ihr, Sünde hat Konsequenzen. Die Konsequenz bei David war, dass er sein Kind verloren hat. Er hat lang gerungen, hat auf dem Fußboden geschlafen als König, hat Gott angefleht. Er musste die Schuld tragen. Aber das Kernstück ist, was ist mit seinem Herzen passiert? Gott hat ihm vergeben. Im Hinblick auf Jesus, der kommen würde. Er hat sich an diesen Bund geklammert und hat gesagt, Gott, du bist der Gott, der Sünde vergibt. Und ich wende mich an dich als meinen Retter. Ich bitte dich um Gnade und du reinigst mich von aller Ungerechtigkeit. Und dann kommt die Krönung der Geschichte. Mit dieser Bathseba, mit der er diese tiefe Schuld begangen hat, kriegt er noch ein Kind. Weiß jemand, wie dieses Kind heißt? Und das Krasse ist, Gott sendet den Propheten Nathan, nachdem dieses Kind geboren war und den Namen Salomo bekommen hat, und er gibt dem Nathan den Auftrag, geh zum David. Sorry. Und gib diesem Kind einen zweiten Namen. Wenn ihr es nachlesen wollt, 2. Samuel 12, Vers 24. Gib diesem Kind einen zweiten Namen. Jedidja. Und das spreche ich heute euch zu, Jedidja. Jedidja! Liebling des Herrn. Jedidja. Mein Jedidja. Aus der tiefsten Schuld raus. Durch Vergebung entsteht neues Leben. Und Gott sagt nicht, du bist der, der sich schämen sollte. Bei mir hat Gott allen Grund zu sagen, du bist der sich schämen sollte. Nee. Er sagt, Jedidja. Liebling des Herrn. Wisst du, dass wir Lieblinge des Herrn sind? Aber nicht, weil wir gerecht waren, sondern wegen seiner großen Barmherzigkeit willen, mit der er uns errettet hat. Und jetzt möchte ich zum neuen Bund kommen. Gott sagt schon dem Hesekiel, ich werde einen neuen Bund schließen. Dieser Bund wird kommen. Und in diesem neuen Bund, da werde ich ein neues Herz in euch reinlegen. Das alte, kaputte, harte Herz, das zwar in der Lage war, all diese Gebote zu erfüllen. Wisst ihr, es gibt ein Kapitel in, glaube ich, 4. Mose 29, habe ich erst vor kurzem gelesen. Da werden die Opfer beschrieben, die die Israeliten die Woche über bringen sollten. Und an dem Tag bringst du 13 Kälber und 14 Lämmer und 2 Widder und am nächsten Tag 12 Kälber und 14 Schafe. Und, also wirklich, und dann noch 3/10 von Mehl und dann noch 1/10 zu jedem irgendwas. Warum macht Gott sowas? Das ist der alte Bund. Er will unsere Herzen sehen. Gott sagt, ich will kein hartes Herz in euch, dass ihr in eurem kalten, harten Herz bleibt, welches zwar in der Lage ist, wie so ein Kochrezept irgendwelche Opfer darzubringen. So, jetzt gucken wir mal. 3 Eier, 500 Gramm Mehl. Und so ähnlich lief es damals auch ab. So, 1, 2, 3, 4, 5, stopp, 13 von dem, 14 von dem, 2 von dem. So, Gott, ich habe alles erfüllt. Gott hat zu den Pharisäern gesagt, genau so macht ihr es. 100 Gramm Minze, ja, die restlichen 900 Gramm sind für mich. Nein, keine 102 Gramm für Gott, sondern 100 Gramm. Die haben alles erfüllt, alles erfüllt. Aber es war der alte Bund, der ihre Herzen nicht verändert hat. Und Gott sagt, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen. Und in diesem neuen Bund werdet ihr in der Lage sein, mich zu lieben, meine Liebe zu empfangen. Ihr werdet Jedidja heißen, Liebling des Herrn. Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht um mir dienen zu lassen, sondern mein Leben hinzugeben als ein Lösegeld. Ihr seid verkauft, ihr seid verraten, ihr seid in eurer Schuld gefangen. Und ich bin gekommen, um euch zu erlösen, den Lösepreis zu bezahlen. Und Petrus sagt, ihr seid nicht erkauft worden mit Gold, mit Silber, mit sonstigen wertvollen Gegenständen, sondern mit dem kostbaren Blut des unbefleckten, unschuldigen Lammes. Worin liegt nun der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund? An dem Blut, das vergossen wurde. Der alte Bund, der war unvollkommen. Ein Zelt aus Stoff, ein Priester, der erstmal selber für sich ein Opfer bringen musste, bevor er hinzutreten durfte. Aber Jesus ist das vollkommene Opferlamm. Und Jesus, er hat sein eigenes Blut in das Heiligtum gebracht. Er war hoher Priester und perfektes Opferlamm zur gleichen Zeit. Nochmal zurück zur Stiftshütte. Wo wurde denn das Opfer gebracht, das Blut? Als der große Versöhnungstag war einmal im Jahr, wohin wurde das Blut gebracht? Ins Allerheiligste. Und die Bundeslade, sie wurde mit diesem Blut bespritzt. Wohin hat Jesus sein Blut gebracht? In den Himmel zum Vater, an den Thron. So wie in der Stiftshütte dieser Thron der Gnade besprengt wurde mit dem Blut und Gott gnädig war. Und wir wissen, was passiert ist, als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Der Vorhang ist zerrissen. Dieser dicke Vorhang ist zerrissen. Das war bloß der kleine Vorhang. Ein bisschen Stoff. Der eigentliche Vorhang, das war diese Trennung zwischen uns und Gott. Jesus, er hat sein Blut genommen, sein eigenes Blut. Und er ist in das himmlische Heiligtum gegangen, in den Himmel. Und er hat dieses Blut bis zum Thron Gottes gebracht. Durch Jesu Blut ist der Zugang zum Thron Gottes frei. Und Gott sagt, mein Jedidja, komm. Hier, mit meinem Blut habe ich bezahlt. Mit meinem Blut habe ich diesen Vorhang im Himmel zerrissen. Du darfst zu Gott kommen. Was für ein Moment, als Jesus sein eigenes Blut, das er am Kreuz vergossen hat, Gott dargebracht hat und gesagt hat, hier bin ich, hier ist das Blut. Der Vorhang ist zerrissen, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Meine Frage an uns, auf welches Blut setzt du? Welches Blut ist deine Hoffnung? Setzt du auf das Blut von Opfertieren, das so an dich nachgesprengt wird, damit du gut dastehst? Oder auf das Blut Jesu, das dich reinigt von aller Sünde und Schuld? Hebräer 9, Christus opferte auch nicht das Blut von Kälbern und Böcken für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für allemal. Wisst ihr, das Blut Jesu, es reicht aus für alle Zeiten. Und ist deine Schuld noch so groß? Ist deine Scham, deine Verzweiflung, deine Angst, ist sie noch so groß? Und mögen auch Menschen über dir noch so viel ausgesprochen haben, dass du versagt hast, dass du schuldig bist. Mag der Ankläger Satan kommen und sagen, hey, du bist schuldig. Du kannst sagen, ich vertraue auf das Blut Jesu. Das Blut Jesu, es reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Schon nach den Regeln des alten Bundes wurde jeder, der nach den religiösen Vorschriften unrein geworden war, äußerlich wieder rein, wenn er mit dem Blut von Böcken und Stieren besprengt oder mit der Asche einer geopferten Kuh bestreut wurde. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus, jetzt hört mal bitte gut zu, wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und uns von unseren Sünden reinwaschen? Wisst ihr, bei der Wäsche sagt man porentief rein. Das Blut Jesu macht uns porentief rein. Das macht nicht nur außen so, wisch mal weg, damit es gut aussieht. Und wir mit unserer Schuld weiter dastehen. Sondern sagt Gott, es wäscht dich rein von aller Ungerechtigkeit. Wisst ihr, das Blut Jesu, es macht mich rein von meinem schlechten Gewissen, von meinem bösen Gewissen. Von der Anklage Satans. Und es erneuert mich. Das Blut Jesu hat die Kraft, mich zu erneuern. Es ist Kraft in dem Blut Jesu. Es ist Kraft in dem Blut Jesu. Wisst ihr, und mit dem wollen wir jetzt das Abendmahl feiern. Und ich möchte jedem von euch zusprechen. Jedidja, komm. Komm und feiere mit. Vielleicht sagst du, ich bin unwürdig. Dafür ist das Blut Jesu da, um dich würdig zu machen. In dem Blut Jesu bist du würdig und du darfst kommen. Deswegen darf ich euch alle einladen, heute zu kommen und dieses Mahl miteinander zu feiern. Wenn du sagst, ja, ich vertraue auf das Blut Jesu und ich vergesse, was da hinten ist. Ich gebe meine Vergangenheit Jesus, damit er mich reinwäscht von meiner Sünde, meiner Schuld. Und er schenkt mir ein brandneues Leben. Gott gibt seinen Geist in uns und sagt, du bist jetzt Jedidja, mein Liebling. Jedidja, mein Liebling. Ich möchte jetzt bitten, dass der Horst kommt und mit uns das Abendmahl feiert. Und ich möchte uns einladen, dass wir nach vorne kommen. Als ich mich vorbereitet habe, ich habe uns als Gemeinde hier vorne stehen sehen. Wie wir gemeinsam vor dem Thron Gottes gestanden sind. Gereinigt durch das Blut Jesu, angenommen, Geliebte. Vielleicht sagst du, ich muss noch was bereinigen. Ich muss noch um Vergebung bitten. Dann mach's. Wenn du sagst, ich muss mit meinem Bruder mich noch versöhnen, mach's. Und dann komm. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Komm, Jedidja, mein Geliebter, meine Geliebte. Okay.